Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Die Botschaft des Propheten Hosea ist die Botschaft von Gottes unglaublich langmütiger Liebe, die beharrlich das Ziel verfolgt, Israel zu erlösen. Gott lässt nicht ab, Israel zu lieben, obwohl sich dieses Volk mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Wer dieses Buch liest, wird staunen über die sehr persönlichen Aspekte, die auch unser Leben betreffen, jedes Mal sehr herausfordernd. Nehmen Sie diese Herausforderung an. Hören Sie heute aus dem Buch Hosea, Gottes erlösende Liebe von Marcel Malgo, das erste Kapitel mit dem Thema, was unser Name verrät. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Einleitung. Das Buch Hosea wurde ca. im 8. Jahrhundert vor Christus verfasst. Es besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, Kapitel 1 bis 3, spricht über Hoseas Leben. Und der zweite Teil, Kapitel 4 bis 14, enthält seine Prophetien. Der Prophet Hosea lebte im Zehnstämmereich Israel, das Königreich des Nordens. Und zwar in der Zeit, als dieses Königreich zu zerfallen begonnen hatte. Er wirkte etwa 40 Jahre lang und war ein Zeitgenosse der Propheten Amos, Jesaja und Micha. Sein ziemlich unglückliches Leben diente als Symbol für den Zustand in seinem Land. Denn genauso wie seine Frau ihn im Stich ließ, um als Hure zu leben, kehrte auch Israel seinem Gott den Rücken zu, um anderen Göttern zu dienen. Aber ebenso wie Hosea seine Frau trotz allem weiterhin liebte und sie schlussendlich wieder nach Hause holte, hört auch Gott nicht auf, sein Volk zu lieben, indem er ihm völlige Wiederherstellung verheißt. Im Buch Hosea fallen uns sehr deutlich zwei extreme Gegensätze auf. Die Liebe Gottes auf der einen Seite und der Ungehorsam Israels auf der anderen. Gott wird beschrieben als treu, fürsorglich, vergebend, freundlich und liebevoll. Israel jedoch als untreu, ungehorsam, sündig, rebellisch und leichtsinnig. Hosea kennzeichnet Israel als ein Volk, das in völliger Unwissenheit über das lebt, was Gott von ihm verlangt, und unwillig ist, seinem Gott zu gehorchen. Aber so wie Hoseas Liebe zu seiner Frau schlussendlich alles überwindet, bewirkt auch Gottes Liebe eine wunderbare Veränderung in Israel. Hosea Kapitel 1. Was unser Name verrät. Wir lesen in Kapitel 1. Dies ist das Wort des Herrn, das an Hosea, den Sohn Beris, erging in den Tagen Usias, Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Sohnes von Joas, des Königs von Israel. Als der Herr durch Hosea zu reden begann, da sprach der Herr zu ihm: Geh, erwirb dir eine hurerische Frau und Hurenkinder, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei hingegeben. Und er ging hin und nahm Goma, die Tochter Diblaims, zur Frau, und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Der Herr aber sprach zu ihm: Gib ihm den Namen Jezreel, denn in kurzem werde ich das in Jezreel vergossene Blut am Haus Jehus rächen und dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Talebene von Jezreel. Und als sie wiederum schwanger wurde und eine Tochter gebar, da sprach er zu ihm: Nenne sie Lo-Ruchama, denn ich werde mich über das Haus Israel künftig nicht mehr erbarmen, dass ich ihnen vergeben würde. Dagegen will ich mich über das Haus Juda erbarmen und sie retten durch den Herrn ihren Gott. Doch nicht durch Bogen, Schwert und Kampf will ich sie retten, nicht durch Rosse noch Reiter. Als sie nun Lo-Ruchama entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach er: Nenne ihn Lo-Ammi, denn ihr seid nicht mein Volk, und ich bin nicht der Eure. In Hosea Kapitel 1 wird Hosea zum Propheten berufen und es beschreibt, wie er eine Hure heiraten muss, was sinnbildlich auf das ehebrecherische Verhalten Israels zu seinem Gott hinweist. Aus dieser Ehe gehen drei Kinder hervor, deren Namen symbolisieren, wie Gott sein abtrünniges Volk im Moment sieht und was er über es denkt. Das erste Kind heißt Jesreel. Dieser Name deutet auf das Gericht hin, das über Israel und im Besonderen über das Könighaus Jehu in der Ebene Jesreel kommen würde. Über das Königshaus Jehu weist es deshalb ganz besonders hin, weil Jehu zwar den Auftrag bekommen hatte, das gottlose Haus Ahabs zu strafen, dabei aber viel weiter ging, als Gott ihm befohlen hatte. Das zweite Kind trägt den Namen Lo-Ruhama. Das bedeutet nicht begnadigt. Dieser Name steht für die Schwere des Gerichtes Gottes über Israel. Und das dritte Kind bekommt den Namen Lo-Ami, was so viel heißt wie nicht mein Volk. Mit diesem Namen weist Gott auf den tiefen Bruch zwischen ihm und seinem Volk hin. In Hosea 1 ist aber nicht nur von Gericht die Rede, sondern auch von der Gnade. Und zwar ist es das Königreich Juda, das die besondere Hinwendung und Gnade Gottes erfahren darf. Als die Assyrer, die Gott als Werkzeug für die Vollstreckung des Gerichtes an Israel gebrauchte, das Strafgericht am Zehn-Stämme-Reich vollzogen hatten, standen diese nur kurze Zeit später, etwa 201 vor Christus, vor den Toren Jerusalems, der Hauptstadt des Reiches Juda. Aber Juda sollte den Assyrern nicht wie Israel in die Hände fallen, weil es dem Herrn, seinem Gott, diente und ihm zugetan war. Dies nicht zuletzt deshalb, weil damals der gottesfürchtige König Hiskia regierte. Die Namensgebung. Wir wollen uns nun die Verse 2 bis 4 und 6 und 8 bis 9 aus Hosea 1 etwas näher anschauen. Als sich bei uns vor vielen Jahren das erste von unseren 5 Kindern anmeldete, kauften wir ein Buch mit sozusagen allen Vornamen, die es gibt. Auch studierten wir damals mit besonderem Interesse das biblische Namenlexikon von Abraham Meister. Warum? Weil wir unserem Kind einen guten und schönen Namen geben wollten. Gut und schön in dem Sinn, wie der Klang war, wenn man ihn aussprach. Aber auch in dem Sinn, was er bedeutete. Kurz und gut, wir hatten uns bei jedem Namen doch so einiges gedacht. Und bis heute freuen wir uns über die Namen unserer Kinder. Namen des Gerichtes. Aber schauen wir uns einmal die sonderbaren Namen von Hoseas Kindern an. Das erste hieß Jesreel. Dann kam Lo-Ruhama, nicht begnadigt. Und dann wurde auch noch ein Lo-Ami geboren, nicht mein Volk. Wir sagten bereits, dass diese Kinder mit ihrem Namen symbolisch darauf hinweisen, wie Gott sein abtrünniges Volk im Moment sah. Aber wir dürfen doch eines nicht vergessen. Trotz der Tatsache, dass die Namen dieser Kinder die Gerichtsgedanken Gottes symbolisierten, waren es doch ganz normale Kinder. Und das bedeutete, dass wenn sie draußen spielten und ihre Mutter sie rief, man dann hören konnte, Jesreel, nicht begnadigt, nicht mein Volk, kommt nun endlich herein. Bei Jesreel geht das ja noch, darunter kann man sich durchaus noch einen Namen vorstellen, doch hören zu müssen, nicht begnadigt, nicht mein Volk, es ist schon spät, kommt nun rein. Das ist schon allerhand. Das Schlimme dabei war, dass diese Kinder jedes Mal, wenn sie ihren Namen hörten, mit dem Gericht Gottes über Israel konfrontiert wurden. Welch eine Tragik! Wenn wir uns das nun so praktisch vorstellen, gibt uns das schon zu denken, nicht wahr? Fragen wir uns einmal, wie ist es denn im Allgemeinen, wenn man Namen nennt? Enthält vielleicht jeder Name irgendeine Botschaft, auch wenn er nicht so abstrakt klingt wie die Namen von Hoseas Kindern? Wenn wir zum Beispiel folgende Namen hören, Haman, Herodes, Hitler, Lenin, Stalin, Mao, Hussein, dann reagieren wir doch alle automatisch mit Grausen und schütteln uns. Sofort denken wir hierbei auch an Gericht und Strafe eines gerechten Gottes über diese Menschen, die so viel Furchtbares und Schreckliches auf dem Gewissen haben. Nun, ich denke, das ist auch verständlich. Aber wir wollen noch einen Schritt weiter gehen und uns fragen, was ist, wenn man unseren Namen nennt? Welche Botschaft wird vermittelt? Schwebt auch über unserem Namen vielleicht ein Gericht? Grundsätzlich müssen wir Folgendes festhalten. Vom verlorenen und verdorbenen Zustand unseres natürlichen Menschen her besteht eigentlich kein Unterschied zwischen Namen wie Herodes, Hussein und dem unsrigen. Denn dazu sagt die Bibel ganz klar in Römer Kapitel 3, die Verse 10 bis 12, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Der Name eines jeden Menschen steht also natürlicherweise grundsätzlich unter dem Gericht. Wir wurden alle so in diese Welt hineingeboren. Als man damals die Kinder Hoseas mit ihrem Namen Jesrael nicht begnadigt und nicht mein Volk ansprach, wurde ein jeder sofort an das Gericht Gottes über Israel erinnert. Heute, wenn man die Namen Hitler oder Stalin hört, denkt man unweigerlich, diese Schurken sind dem Gericht Gottes verfallen. Aber genauso ist es doch eigentlich mit den Namen aller Menschen auf Erden. Denn wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wenn man ihre Namen ausspricht, man es mit Menschen zu tun hat, die von Natur aus verloren sind, weil sie unter dem Gericht stehen. Alles neu, Gnade statt Gericht. Dies ist eine unabänderliche Tatsache, es sei denn, sie wurden irgendwann in ihrem Leben von Gericht und Tod durch das Blut Jesu Christi losgekauft. Dann sieht alles völlig anders aus. Sie tragen dann zwar immer noch ihren alten Namen, aber sie stehen nicht mehr unter dem Gericht. Nein, vielmehr ist geschehen, was so wunderbar in 2. Korinther 5, Vers 17 geschrieben steht, darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Es ist dann wie bei Mephiboset, dem Enkel Sauls. Auf seinem Namen lastete das Gericht, welches über das ganze Haus König Sauls gekommen war. Aber von dem Tage an, als David ihn auf Lebzeiten begnadigte, wurde alles anders. Er hieß zwar weiterhin Mephiboset, und sein Name stand auch weiterhin in engster Verbindung mit König Saul, aber sein Name konnte nicht mehr mit dem Fluch in Verbindung gebracht werden, der auf dem Hause Sauls lag. Lieber Leser, liebe Leserin, sind auch Sie schon begnadigt, ein Kind Gottes, eine neue Kreatur, weil Jesus Christus Sie mit seinem teuren Blut erkauft und für Sie bezahlt hat? Ist bei Ihnen alles neu geworden, weil Jesus das drohende Gericht über ihnen weggenommen hat, indem er den Schuldbrief zerriss? In Kolosser 2, Vers 14 steht das gewaltige Wort geschrieben, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Wenn das in unserem Leben geschehen ist, kann unser Name nicht mehr mit dem Gericht Gottes in Verbindung gebracht werden. Wenn aber nicht, sind wir wie die Kinder Hoseas, die mit ihren Namen auf eine äußerst negative Sache hinweisen. Jeder Mensch, der noch nicht ein Kind Gottes geworden ist, steht nach wie vor unter dem Gericht. Denn sein Name lautet im geistlichen Sinne nicht begnadigt und nicht mein Volk. Der Herr Jesus aber möchte nichts lieber, als dass sie sich begnadigen lassen und zu seinem Volk hinzugetan werden. Im Klang der Namen von Hoseas Kindern lag eine traurige, unheilvolle Botschaft. Woran denkt man, wenn man unseren Namen hört? Welch einen Klang verbreitet er? Was für eine Botschaft vermittelt er? Thomas, der Zweifler. Uns ist, wenn wir die Bibel etwas kennen, der Apostel Thomas bekannt. Er war der Apostel, der bereit war, in sehr problematischen und schwierigen Umständen bei seinem Herrn und Meister zu bleiben. Diese gute Gesinnung wurde in dem Moment offenbar, als der Herr seinen Jüngern mitteilte in Johannes 11, Vers 14 und 15, Lazarus ist gestorben, lasst uns zu ihm gehen. Das Ansinnen des Herrn, Lazarus aufzusuchen, war eine lebensgefährliche Angelegenheit, weil man an dem Ort, wo Lazarus wohnte, versucht hatte, den Herrn umzubringen. Aber nichtsdestotrotz war Thomas dazu bereit. Kühn und mutig sagte er in Johannes 11, Vers 16, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Thomas war auch der Apostel, der anbetend die gewaltigen Worte ausrief in Johannes 20, Vers 28, mein Herr und mein Gott. Kein anderer Jünger hatte jemals diese fünf Worte in solch einer Art und Weise zum Herrn Jesus gesagt. Das also waren die überaus positiven und guten Seiten des Apostels Thomas. Es ist jedoch leider so, dass man bis heute recht wenig darüber spricht. Und wir fragen uns, warum? Warum wird es so wenig erwähnt? Weil im Leben des Thomas noch etwas anderes war, etwas Negatives. Und das wog dermaßen schwer, dass es seinem Namen bis heute einen negativen Klang gibt. Was war es denn, das seinem Namen eine solch negative Reputation verlieh? Jakobus bringt es in einem sehr ernsten Wort auf den Punkt. Wir lesen in Jakobus 1, Vers 8, ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Thomas war tatsächlich ein Zweifler und daher in bestimmten Situationen ziemlich unbeständig. Einerseits gehörte er zu Jesus, er war ja immerhin einer der Zwölf und er war auch bereit gewesen, mit ihm zu sterben. Aber andererseits strapazierte er diese Verbindung zu seinem Herrn durch Unglauben. Diese innere Haltung trat zutage, als er den anderen Jüngern auf deren freudige Botschaft »Wir haben den Herrn gesehen« antwortete, »Wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben.« Johannes 20, Vers 25. Deshalb ermahnte der Herr ihn auch später sehr ernstlich in Vers 27, »Sei nicht ungläubig, sondern gläubig.« Das Frappante ist, dass man bis zum heutigen Tag, wenn man über Thomas spricht, nur diese eine negative Sache erwähnt und nichts Positives über ihn zu berichten weiß. Die meisten Christen denken, wenn sie den Namen Thomas hören, automatisch an den ungläubigen Thomas, an Thomas den Zweifler oder an Thomas den Wankelmütigen. Was vermittelt unser Name? Ich kann Ihnen versichern, wenn Sie drei sehr markante Charaktereigenschaften besitzen, zwei positive und eine negative, dann werden sich viele Menschen bei der Erwähnung Ihres Namens immer zuerst an die negative erinnern. Deshalb heißt es ja zum Beispiel im Volksmund auch, einmal Dieb, immer Dieb. Wenn man also damals eines von Hoseas Kindern rief, Jisrael oder nicht begnadigt oder nicht mein Volk, wurde man sofort mit etwas Negativem konfrontiert, mit dem Gericht Gottes über Israel. Genauso ist es bei uns. Man verbindet mit unserem Namen bestimmte Charaktereigenschaften. Fragen wir uns, mit was wird man konfrontiert, welch eine Botschaft wird vermittelt, welch ein Klang wird verbreitet, an was denken die Menschen, wenn man unseren Namen nennt? Ist es vielleicht so, dass man an einen schwierigen, unausgeglichenen und unberechenbaren Menschen denkt? Kommt einem vielleicht das Bild von jemandem in den Sinn, dem man nicht zu nahe treten darf oder den man mit Samthandschuhen anfassen muss? Oder ist es gar so, dass gewisse Menschen beim Nennen unseres Namens zusammenzucken, weil sie irgendwelche negativen Erfahrungen mit uns gemacht haben und sich diese Dinge bei uns bis heute nicht geändert haben? Es sagte einmal ein gläubiger Christ, lasst uns doch in dieser Sache den Bruder so und so um Hilfe bitten. Sogleich rief ein anderer, nein, bitte nicht den, das gibt nur Probleme. Die Erwähnung des Namens jenes Bruders, den man um Hilfe bitten wollte, rief hier größte Bedenken hervor. Ein junger Mann bewarb sich bei einer Bibelschule. Als ein älterer Bruder seinen Namen auf der Liste der Bewerber sah, wurde er sehr nachdenklich. Warum? Weil er den jungen Mann als einen sehr unsoliden, faulen und bequemlichkeitsliebenden Menschen kannte. Als der junge David vor Saul auf der Flucht war und zum Priester Ahimelech kam, sah er dort den Edomiter Doeg. Unwillkürlich wusste David, der wird mich verraten. Denn später hören wir ihn sagen, ich wusste wohl an jenem Tag, als Doeg, der Edomiter, dort war, dass er es Saul gewiss sagen würde. 1. Samuel 22, Vers 22. Der Name Doeg stand hier vor Davids innerem Auge überdeutlich für schnöden Verrat. Als König David auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war und er hörte, dass sein Ratgeber Ahitophel mit Absalom verschworen war, schickte er sofort folgendes Stoßgebet zum Himmel. Herr, mache doch den Rat Ahitophels zur Torheit. 2. Samuel 15, Vers 31. Warum? Weil der Name Ahitophel für einen besonders schlauen, listigen und verschlagenen Mann stand. Von Josef lesen wir in Matthäus 2, Vers 22, als er mit Maria und dem Kindlein Jesus aus Ägypten wieder ins Land Israel ziehen wollte. Als er aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Nur schon das Hören des Namens Archelaus brachte Josef in nicht geringe innere Ängste, so dass er schlussendlich sein Reiseziel änderte. Über Jesus Christus lesen wir in Matthäus 4, Vers 12. Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Die Gefangennahme des Johannes verband Jesus sofort mit einem Namen, nämlich mit dem Namen des gefürchteten Herodes. Und so zog er weg nach Galiläa. Als Paulus den Namen dessen hörte, den Barnabas mit auf die zweite Missionsreise nehmen wollte, winkte er sofort ab, weil der Name Johannes Markus ihm noch in schmerzlicher Erinnerung war. In Apostelgeschichte 15, die Verse 37 bis 38 lesen wir, Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Der Name Johannes Markus stand hier bei Paulus für Untreue und Unzuverlässigkeit. An was denken die Menschen, wenn sie unseren Namen nennen? Was offenbart unser Name? Welches Zeugnis legt er über uns ab? Bitte lassen Sie es sich heute sagen. Wenn das Nennen Ihres Namens bei anderen Menschen negative Reaktionen hervorruft oder betretenes Schweigen, dann sind Sie wie ein Kind des Hosea, dessen Name vom Gericht Gottes zeugte. Natürlich gibt es auch viel unbegründetes Missfallen anderer an unserer Person, das ist ganz klar. Aber das meine ich hier nicht. In diesem Sinne sollten wir ganz neu der Heiligung nachjagen, indem wir anfangen, so zu leben, dass das Nennen unseres Namens nicht unangenehme Reaktionen und Gefühle hervorbringt, sondern positive. Natürlich ist das nicht immer leicht, denn wir können unmöglich so leben, dass wir bei allen Menschen in angenehmer Erinnerung sind. Aber wir können so leben, dass unser Name keine Unehre für unseren Herrn ist. Letztendlich kommt es ja nicht unbedingt darauf an, was Menschen von uns denken, sondern wie der Herr uns sieht. Dadurch, dass der Herr dem Thomas damals sagte in Johannes 20, Vers 27, sei nicht ungläubig, sondern gläubig, wurde offenbar, dass der Name des Thomas auch beim Herrn selbst keinen guten Klang hatte. Auch Jesus wusste, wenn über Thomas geredet wurde, das ist der Jünger, der den Ruf eines Zweiflers, eines unbeständigen Mannes hat. Das ist ein Mann des Unglaubens. Wir wollen uns vor dem Herrn prüfen, welchen Klang unser Name verbreitet. Wenn er nicht angenehm ist, wollen wir daran arbeiten. Wer mit dem Herrn ins Reine gekommen ist, bekommt einen neuen Namen. Ich freue mich sehr, dass wir im Himmel einmal alle einen neuen Namen bekommen werden, wie es in Jesaja 62, Vers 2 und Offenbarung 2, Vers 17 prophetisch vorgeschattet wird. Da heißt es: Du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Und wer überwindet? Ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Allerdings sollten wir uns schon jetzt dafür sorgen, dass unser irdischer Name hier auf Erden einen guten Klang, eine positive Bedeutung hat und sich, wenn man unseren Namen nennt, kein Gericht über uns zusammenzieht. Ist das möglich? Oh ja. Denken wir nur an Jakob, dessen Name, wenn man ihn aussprach, von Betrug und Hinterlist zeugte. Sein Name hatte sogar diese Bedeutung, nämlich Fersenhalter, Betrüger oder Hinterlistiger. Und das war es ja, worauf Esau sein Bruder Bezug nahm, nachdem Jakob ihm zuerst die Erstgeburt und danach auch noch den Segen gestohlen hatte. Voller Bitterkeit hören wir Esau sagen in 1. Mose 27, Vers 36: Er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen. Und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Aber eines Tages änderte sich bei Jakob alles. Warum? Weil er mit seinem Gott ins Reine gekommen war und deshalb nun den Namen Israel erhielt, was Gotteskämpfer bedeutet. Wir lesen in 1. Mose 32, Vers 29: Da sprach er, der Engel des Herrn: Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Von diesem Tag an nannte man Jakob auch noch oft Jakob, aber der negative Klang seines Namens war verschwunden. Er hatte nun einen neuen Klang, nämlich den eines Israels, eines Gotteskämpfers. Kommen auch Sie mit dem Herrn ins Reine, damit Ihr Name fortan nicht mehr von Gericht zeugt, sondern den Klang der Gnade Gottes verbreitet.
Sein Name ist höher.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Hosea, Gottes erlösende Liebe von Marcel Malgo, hörten Sie soeben das erste Kapitel mit dem Thema Was unser Name verrät. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.